Also ich hoffe, dass es der neueste heiße Scheiß ist, aber kein Bullshit. Und am Anfang war es natürlich schon viel Skepsis und haben gedacht, okay, warum habe ich jetzt Schulterschmerzen? Und dann wedelt er mit so einem Stift vor meinen Augen rum und ich soll dem dreimal folgen, jetzt übertrieben gesagt, und dann sollen meine Schulterschmerzen besser werden. Das kann ja nicht funktionieren. Jetzt kann ich ganz provokativ und platt sagen, also solange du ein Nervensystem oder ein Gehirn hast, macht es durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Let's get physical. Die Physiotherapie muss dahin, wo die Menschen sind. Hier ist er wieder, Frischluft fürs Physiohirn, der PT-Podcast für Physiotherapeuten, sponsert bei Opta Data. Mein Name ist Nils-Peter Hai und ich begrüße heute hier einen Gast aus dem Bereich Neuroathletik. Hier bei mir ist der Leiter der Deutschen Neuroakademie, Andreas Königs.
Vielen Dank, Nils. Danke für die Einladung.
Andreas, das Neuroathletiktraining ist ja in vielen Bereichen in aller Munde. Auf jeder Messe kann man mehr und mehr Neurothemen sehen. Ich persönlich stelle mir die Frage, Neuroathletiktraining, ist das jetzt eigentlich der neueste heiße Scheiß oder ist das als Bullshit schon wieder komplett durch?
Also ich hoffe, dass es der neueste heiße Scheiß ist, aber kein Bullshit. Also ich glaube, Neuroathletik, oder ich bin davon überzeugt, Neuroathletik wird sich in den nächsten Jahren noch weiter fortführen, obwohl wir vielleicht nicht nur von Neuroathletik im klassischen Sinne sprechen sollten, sondern generell so vom Thema Neurotraining als Komponente sprechen. Gerade für Physiotherapeuten ist ja häufig dieser Athletikbegriff auch so ein bisschen abschreckend, weil er so ein bisschen mit dem Sport verbandelt ist. Aber es ist nicht nur Sport interessant, sondern einfach allgemein für jeden, der irgendwie mit Therapeuten, Menschen zu tun hat.
Mhm. Du hast mir gesagt, dein Motto ist, arbeite an den Ursachen und nicht an den Symptomen. Andreas, bei dem Satz fühlt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Physio ordentlich auf den Schlips getreten oder zumindest ein bisschen ertappt.
Ja, das sollte er auch in dem Zusammenhang sich so ein bisschen ertappt fühlen. Ja, arbeite an den Ursachen. Also letztendlich ist alles, was wir im Körper haben oder alles, was im Körper passiert, ist neuronal gesteuert. Da gibt es vielleicht 0,x% der Ausnahmen, die da nicht drunter fallen, aber die können wir mal unter den Tisch fallen lassen. Alles andere ist halt von unserem Nervensystem und Gehirn reguliert gesteuert. Jeder Muskel, jede Struktur, jedes Organ wird vom Gehirn innerviert. Und deshalb macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, auch in der Physiotherapie, sich natürlich damit auch zu beschäftigen. Und nicht nur den biomechanischen Weg zu gehen, den so die klassische Physiotherapie im Normalfall geht, was ja auch wunderbar ist und was auch gut ist, was auch so bleiben soll, aber vielleicht einfach um neuronalen Gedanken so ein bisschen ja, zu ergänzen.
Mhm. Jetzt geht es ja von vielen so, von außen betrachtet, macht man das alles richtig? Also du hast irgendwie Anamnese, Diagnose, du hast Reha, Training, Technik und trotzdem bleibt bei vielen eigentlich diese Frage, warum macht man das? Warum klappt irgendetwas bei der einen Person und bei der anderen wieder nicht? Ist jetzt das Gehirn tatsächlich der ausschlaggebende Hebel?
Also ich glaube nicht, dass das Gehirn der ausschlaggebende Hebel im klassischen Sinne ist, sondern warum klappt das eine bei dem einen und bei dem anderen nicht? Na, das liegt daran, dass wir alle individuell sind, dass wir alle einzigartig sind und das halt ein Standardprotokoll, wie ich das jetzt für einen Roboter oder eine Maschine machen kann, die irgendwie alle von außen baugleich aussehen, aber und auch von innen die gleiche Software haben, aber bei uns ist es halt irgendwie so ein bisschen anders. Und da macht natürlich das Gehirn einen entscheidenden Unterschied. Das unterscheidet uns nicht optisch im klassischen Sinne, aber wie wir funktionieren. Jedes Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Jeder hat überall so seine kleinen oder anderen Baustellen und deshalb funktioniert die eine Intervention bei dem einen total super. Bei dem anderen, der mit dem gleichen Problem kommt, funktioniert das Ganze auf einmal wieder nicht. Ja, und genau da kommen wir ja auch mit dem Neurothema ins Spiel, da so ein bisschen eine Individualität reinzubringen, um den Physiotherapeuten wirklich auch zu zeigen, okay, du kannst da auch individuell arbeiten und kannst da auch wirklich einen Zusatz dran setzen.
Sag mal, du warst ja früher Basketballer und bist heute Trainer. Hast du denn ursprünglich in deinem Leben auch mal was Bürgerliches gemacht?
Ja, ich habe auch mal was Bürgerliches gemacht. Ich habe sogar ein Studium gemacht als Sportökonom. Aber bin eigentlich immer im Sportbereich unterwegs gewesen und bleibe auch gerne im Sport- oder Trainingsbereich, obwohl ich ja mittlerweile gar nicht mehr so sehr im Sportbereich unterwegs bin, sondern mehr in der therapeutischen, in Anführungszeichen, Richtung und hauptsächlich als Ausbilder da unterwegs bin und freue mich da auch sehr viel in dem Bereich mehr reinzukommen, sehr viel mit neurologischen Aspekten zu arbeiten, sehr viel mit Gesundheitsaspekten zu arbeiten.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du als Basketballer auch so ein, ich sag mal, Erweckungserlebnis hattest, was dich in diese Trainerschiene mehr gespült hat. Was ist da passiert?
Ja, also wie das so immer ist, persönliche Sachen bringen einen meistens dahin, wo man jetzt gerade ist. Und so war das auch bei mir. Ich selber habe früher Basketball gespielt, habe sogar auch relativ hoch Basketball gespielt und habe mir dann mit 18 und dann mit 19 zweimal dasselbe Kreuzband gerissen. Und bin beides mal operiert worden, bin beides mal in eine Reha gegangen und mein Hallo-Wach-Erlebnis war, wie du vorhin ja auch angesprochen hast, es funktioniert nicht alles immer für jeden. Und so war es auch bei mir, denn ich habe die erste Reha gemacht, habe mich ja, wie gesagt, innerhalb von 12 Monaten dann einfach nochmal verletzt am gleichen Kreuzband, was natürlich schon irgendwie ziemlich blöd war. Und bin dann wieder in die Reha gekommen und habe plus minus eigentlich den gleichen Plan nochmal bekommen, also so reha-technisch, was ich an Übungen machen sollte und so weiter und so fort. Und habe mir dann in dem Moment gedacht, das kann nicht sein, das funktioniert nicht, ich bin ja wieder hier, das hat schon beim ersten Mal nicht funktioniert, ob es auch irgendeine Alternative gibt. Die gab es nicht damals, zumindest da vor Ort, ich oder nichts Richtiges. Und so bin ich da so ein bisschen selber auf die Suche gegangen und habe gesagt, okay, irgendwas fehlt hier, wir müssen was anderes machen.
Was hat dich denn eigentlich an den klassischen therapeutischen Maßnahmen gestört damals?
Ja, dass es halt sehr, sehr festgefahren ist, dass es sich nur mit strukturellen Aspekten in dem Sinne beschäftigt hat. Und ich habe gesagt, ja, meine Struktur ist in Ordnung, die funktioniert, aber irgendwie ist es nicht angekommen. Also wenn man selber so ein bisschen Sport macht, hat man ja auch so, hoffentlich die meisten zumindest, so ein bisschen ein eigenes Körpergefühl. Und ich habe für mich irgendwie gefühlt, okay, die Struktur ist gar nicht das Problem, sondern irgendwie kriegt mein Körper, kriegt mein System diese Struktur nicht richtig orientiert, nicht richtig angesteuert. Und deshalb läuft das nicht so, wie es laufen kann. Und deshalb ist mein Verletzungsrisiko einfach immer so hoch. Ich hatte jahrelang noch Probleme in der Motorik, in der Kniemotorik, in die Flexion wirklich zu kommen. Immer wieder Schmerzthematiken, auch im Knie, obwohl ich wusste, das Knie ist wunderbar in Ordnung, da ist keine Verletzung, da ist nichts. Trotzdem tat es hier und hin und wieder immer mal wieder weh. Ich dachte mir, irgendwie funktioniert das nicht, da muss irgendwas anderes sitzen. Ja, und so bin ich zu dem Neurothema gekommen und letztendlich hat es nicht nur für mich meine Probleme gelöst letztendlich. Also ich habe vielleicht mal alle Jubeljahre mal ein bisschen Aua im Knie, aber das ist, weiß ich, mein Gehirn weiß, Knie, wenn irgendwas doof ist, dann tut das Knie weh, egal was doof ist. Und aber ansonsten kann ich das relativ gut in den Griff bekommen und es ist auch kein Thema mehr für mich.
Mhm. Jetzt steht Neuro heute auf Kursen drauf, auf Werkzeugen drauf, auf nahezu allem. Lass uns mal ein Experiment machen. Schaffst du es in, ich sag mal, maximal 60 Sekunden unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was ist eigentlich Neuroathletik?
Ja, Neuroathletik beschäftigt sich sozusagen mit der Software, die hinter der Hardware steckt im menschlichen Körper, nämlich mit unserem Nervensystem und setzt das Nervensystem so ein bisschen in das Zentrum der Therapie oder des Trainings. Also man kann das immer sehr gut vergleichen mit einem Computer, der besteht aus Hardware, Software, wie ja gerade schon gesagt. Und nicht nur die Hardware ist wichtig, das ist unsere Biomechanik, sondern auch die Software und am Ende muss beides gut aufeinander abgestimmt sein, gut funktionieren, denn nur dann funktionieren wir auch gut.
Was guckst du dir denn genau an? Ich meine, wir reden ja dann von Symptomen, die irgendwo bei der Neuroathletik eine Rolle spielen. Ich meine, was ist besonders wichtig? Wo guckst du hin?
Also in allererster Linie schauen wir uns vor allem alle möglichen Informationssysteme, die unser Gehirn bekommt, dort an. Das hört sich jetzt so ein bisschen kryptisch an. Ich versuche das mal ein bisschen klarer
darzulegen. Ja, erzähl's mal unkryptisch.
Ja, versuche das mal so ein bisschen klarer darzulegen. Also unser Gehirn ist wie so ein Schwamm, das permanent Informationen aufsaugt. Also unser Gehirn nimmt über unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren, Gleichgewicht etc. permanent Informationen auf, verarbeitet die Informationen und sorgt dann für ein Ergebnis. Und alles, was wir tun letztendlich, wenn wir uns bewegen, wenn wir jetzt hier sprechen miteinander, wenn wir über was nachdenken, all diese Dinge sind Ergebnisse, die letztendlich aus unserem Gehirn rauskommen. Auch Schmerz ist am Ende des Tages ein Ergebnis, was aus unserem Gehirn rauskommt, aufgrund der Informationslage, die wir haben. Und was schauen wir uns im Neurotraining an? Wir schauen uns einmal an, wie ist diese Informationslage? Also kommen überhaupt gute Informationen an? Kommen überhaupt ausreichend Informationen an? Welche Qualität haben die? Gibt es widersprüchliche Informationen, die ankommen können? So ein klassisches Beispiel wäre jetzt eine Reiseübelkeit zum Beispiel. Oder arbeitet auch das Gehirn wirklich gut zusammen? Das heißt, die einzelnen neuronalen Bausteine, die wir da oben so drin haben, aber machen die überhaupt ihren Job richtig oder sind die quasi eingeschlafen zwischendurch?
Lassen wir nochmal zurückkommen auf deine Geschichte mit Arbeit an den Ursachen und nicht an den Symptomen. Erklär mir doch bitte mal an einem Beispiel, also keine Ahnung, vielleicht hast du einen konkreten Fall, wo jemand mit den üblichen Ansätzen, so wie du vielleicht mit deiner Knieverletzung nicht weiterkamst und wie du das dann gelöst hast.
Also wir können jetzt das Schmerzthema nehmen. Ich hatte vor einiger Zeit jemanden mit klassisch Rückenschmerzen. Die meisten Leute haben ja irgendwie Rücken und mittlerweile statistisch können wir sehen, umso älter wir werden, umso häufiger haben wir Rücken. Und da haben wir auf jeden Fall Rückenprobleme. Er ist auch schon zweimal operiert worden, weil angeblich die Bandscheiben sein Problem sind. Die Bandscheiben waren voraussichtlich wohl nicht das Problem, weil er hatte immer noch die gleichen Schmerzen nach der OP. Also es hat sich nicht wirklich was geändert. Und kam dann über verschiedene Umwege zu mir in die Therapie. Wir haben uns dann verschiedene Dinge angeguckt. Wir haben uns sein Gleichgewicht angeguckt. Wir haben uns die Augen angeguckt. Wir haben uns aber auch generell seine Motorik angeguckt und haben am Ende festgestellt, dass er A, ziemlich Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht, also mit dem Vestibularsystem hatte, aufgrund dessen er einfach auch eine permanente, gerade im Becken, unteren Lumbalbereich, so eine permanente Übersteuerung der Muskulatur, zumindest einseitig hat, also immer wie so eine Dysbalance in der Rückenmuskulatur in Anführungszeichen hatte. Und auch sein visuelles System halt wirklich einen schwierigen Punkt hatte, weil es über die Entfernung hin ja mal besser nah sehen konnte, mal besser fernsehen konnte, mal das rechte Auge, mal das linke Auge, also alles so ein bisschen durcheinander war. Und was haben wir am Ende gemacht? Wir haben uns mit den Augen beschäftigt, wir haben uns mit dem Gleichgewichtssystem beschäftigt. Folge dessen war, dass er A, eine bessere Standmotorik, also eine bessere Haltung hatte, eine bessere Gangmotorik hatte, die Verspannungen, also die muskulären Disbalancen in seinem Rücken im Endeffekt weg waren und auch seine Schmerzen deutlich besser und im Nachgang, als er dann auch noch seinen Job gewechselt hat, komplett weg waren. Also gar nicht so die mechanische Ursache, Bandscheiben und, die hat er immer noch, auch danach, aber der Schmerz war halt nicht Bandscheiben getriggert, sondern eher von da oben getriggert.
Mhm. Lass uns doch mal, ich kann dich nicht von der Angel lassen, wenn es um das Thema Basketball geht. Du weißt ja, ich habe selber auch gespielt, das heißt, das verbindet uns. Hast du eigentlich ein schönes Basketballbeispiel, wo dein Training einen Spieler weitergebracht hat?
Ja, da habe ich ganz viele Beispiele, die ich dir nehmen kann. Vielleicht ein sehr, für mich auch sehr interessantes Beispiel, was auch wieder nochmal zeigt, dass nicht nur die Motorik entscheidend ist oder die Technik entscheidend ist, sondern eben was für Informationen wir bekommen. War ein Basketballspieler in der Basketball-Bundesliga, schon mehrere Jahre hier in der Basketball-Bundesliga gespielt, auch wirklich gut, auch wurftechnisch wirklich gut, hatte nur extreme Probleme bei Freiwürfen. Das heißt, hatte eine Freiwurfquote von, ich sag mal, unterstelligem 70er-Prozentbereich, was im Profibasketball jetzt nicht so die herausragende.
Der Shaquille O'Neal, der Basketball-Bundesliga.
Genau, sehr ähnlich. Ja. Freiwurfquote ist. Und hat aber auch über Jahre hinweg immer so plus minus diese Quote gehabt. Hat schon mit der anderen Hand geworfen für eine Zeit lang, hat Technik versucht umzustellen, hat also ganz viele Leute schon gehabt und ganz viele Dinge gemacht, um das zu verändern oder zu verbessern mit dem Ergebnis, ja eigentlich nicht wirklich ein Ergebnis, sondern die Quote blieb plus minus im selben Bereich. Dann kam er über ein paar Umwege und ein paar andere, eigentlich wegen anderen Aspekten dann auch zu mir. Und dann haben wir uns das so ein bisschen angeguckt, habe ich gesagt, okay, ja, ich meinte, ja, meine Freiwürfe sind übrigens auch nicht so gut. Und habe ich gesagt, zeig mal. Und haben ein paar Sachen rausgetestet, um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen. Was haben wir am Ende herausgefunden, ist, dass einfach er ein visuelles Problem hat. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, der hat den Korb immer etwas näher gesehen, als er eigentlich war. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich an der Freiwurflinie stehe, hat der Korb eine gewisse Entfernung, 7 Meter plus, ist er von mir entfernt. Und wenn ich den jetzt aber ein paar Zentimeter näher sehe, als er eigentlich ist, sagen wir mal, der ist 5 Zentimeter visuell für mich näher dran, als er eigentlich ist, dann mache ich meine ganze Motorik auf diese Entfernung. Das heißt, unsere Augen bestimmen in dem Moment Krafteinsatz, wo werfe ich hin.
Also die Quote geht runter, oder?
Da genau. Ist, so, und ich werfe dann, ich werfe dann halt einfach immer zu kurz. Und das ist auch bei ihm, bei den Freiwürfen dann auffällig gewesen. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich gesagt, okay, irgendwie 95% deiner Freiwürfe, die nicht reingehen, sind immer zu kurz. Warum? Und dann haben wir das so ein bisschen getestet, wir haben mit einer Brockschnur gearbeitet, wir haben mit anderen visuellen Testmöglichkeiten gearbeitet, die auch aus der Augenoptometrie kommen. Und dann haben wir festgestellt, okay, ja, ich sehe den halt einfach nicht da, wo er ist. Und dann haben wir daran gearbeitet, haben wir das trainiert, dass quasi seine Augen wieder richtig gucken, in Anführungszeichen, oder den Fixpunkt eigentlich da setzen, wo er wirklich auch ist. Ja, siehe da mit dem Ergebnis, er ist hohe Stelle im 90er Bereich, 97-98%iger Freiwurfschütze danach geworden. Mhm. Ja, einfach nur aufgrund der Augenthematik. Da hätte ich so lange Technik machen können oder Kraft oder sonst was, wenn die Infos halt nicht passen.
Das heißt, du arbeitest auch mit Methoden, die aus anderen, völlig anderen Bereichen kommen teilweise?
Genau, das macht ja auch die Neuroathletik oder das Neurotraining. Also Neuroathletik oder Neurotraining ist ja in dem Sinne gar nichts Neues oder es ist auch keine neue Methode im klassischen Sinne, sondern es ist vielleicht eher eine neue Denkweise. Also da würde ich das eher beschreiben, eine andere Denkweise als die so klassisch vorherrscht, aber keine neue Trainingsmethode in dem Sinne, sondern was wir machen, sind einfach aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Physiotherapie, aus der Augenoptometrie, aus der Osteopathie, aus der Chiropraktik, aus der Trainingswissenschaft und so weiter, aus der Logopädie, aus der Ergotherapie und, einfach die Techniken und Tools, die dort angewendet werden, zu nehmen, zu gucken, okay, welche Auswirkungen hat das auf unser System, was passiert da eigentlich in unserem Gehirn, wenn ich das Ganze mache? Und dann das sinnvoll miteinander zu kombinieren oder an der richtigen Stelle einzusetzen. Und warum soll nicht ein Physiotherapeut auch eine Technik aus der Logopädie nehmen, indem er Zunge oder Zähne stimuliert, was sich aber wunderbar auf die Füße oder auf die Hüfte auswirkt in dem Moment und da einen Vorteil oder einen Benefit draus ziehen kann. Und genau das machen wir im Neurotraining, einfach zu zeigen, okay, was steckt dahinter? Das ist das Nervensystem, wie kann ich das adressieren, wie kann ich damit arbeiten? Also letztendlich muss ich einfach ein bisschen anders, neuronaler denken.
Jetzt weißt du als Trainer natürlich sehr viel. Woher weiß ich denn als Spieler zum Beispiel, dass es sinnvoll sein könnte, mal mit jemandem wie dir zu sprechen?
Jetzt kann ich ganz provokativ und platt sagen, also solange du ein Nervensystem oder ein Gehirn hast, macht es durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen, ja, und damit zu arbeiten und vielleicht jemanden anzusprechen, der sich damit so ein bisschen auskennt. Weil am Ende des Tages, gerade jetzt auch, wenn wir wieder im Sportbereich sind, aber das gilt auch für Oma Erna, 70 Jahre, am Ende des Tages ist halt unser Nervensystem für die meisten Dinge, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, verantwortlich, die bei uns passieren. Und wenn ich jetzt im Profisportbereich bin, da kann ich Athletiktraining machen, da kann ich Krafttraining machen und letztendlich, seien wir mal ehrlich, ist nicht viel Unterschied zwischen den einzelnen Leuten. Die sind alle physisch, die haben alle Kraft, die haben alle Athletik, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Der Unterschied, ob ich dann zu den Top 100 oder vielleicht zu den Top 10 oder zu den Top 3 in meiner Sportart gehöre, hängt davon ab, wie gut ich funktioniere, wie gut mein System funktioniert, wie gut mein Gehirn arbeitet, denn das macht am Ende den Unterschied, weil physisch gibt es da keinen Unterschied zwischen den meisten.
Das hört sich also so an, als wenn man in die absoluten Top-Ligen vorstoßen will, muss man sich mit Neuroathletik oder mit neurozentriertem Training befassen.
Also ich glaube in Zukunft ja, weil umso mehr das machen werden, werden die halt einfach mehr Vorsprung vor den anderen bekommen. Jetzt kann man sagen, ja gut, hat da früher auch keiner gemacht, warum muss ich das jetzt auf einmal machen? Die Frage ist ja auch durchaus berechtigt, die dann vielleicht aufkommen könnte. Und dann kann ich sagen, ja klar, das früher keiner gemacht, jetzt machen es halt viele mehr und optimieren das ein bisschen mehr. Das heißt, ich werde so ein bisschen hinten runterfallen. Ja, vielleicht müssen die einen es mehr, müssen die anderen es weniger, weil die einen haben etwas mehr Talent in Anführungszeichen. Obwohl Talent, wenn wir uns das genauer angucken, ist ja auch nichts anderes als ich funktioniere einfach von Grundlage besser oder mein System ist auf die Herausforderungen, die ich hier bewältigen muss, einfach schon besser vorbereitet. Also ich klappe genau in dem Bereich besser und kann deshalb das besser lösen als jemand anders, dann habe ich dafür Talent. Aber auch da, wenn man neurowissenschaftlich das so ein bisschen anguckt, könnte man auch da überspitzt wieder sagen, ja, Talent ist eigentlich auch trainierbar. Und ich kann auch jemanden, der nicht so viel Talent hat, genauso weit nach vorne bringen wie jemanden mit Talent, wenn ich es halt trainingstechnisch umsetze.
Das heißt, die früher nicht wussten, dass es sowas wie Neuroathletiktraining gibt, die haben eigentlich Glück gehabt, dass sie mehr oder weniger zufällig die richtigen Sachen gemacht haben, um im Durchschnitt besser zu sein als der Schnitt?
Ja, das ist natürlich jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, aber vom Grundsatz, ich würde mal sagen, sie haben es vielleicht ja teilweise intuitiv einfach gewusst, ja, wenn du dich mit Profis oder so unterhältst, was sie so gemacht haben oder nicht getan haben, dann wissen viele nicht, warum sie das getan haben. Sie haben gesagt, ich habe das ausprobiert, das war cool, das hat funktioniert, mir ging es dann besser, hat irgendwas was besser funktioniert, ich weiß zwar nicht warum, aber es hat funktioniert, ich mache das jetzt.
Es war noch kein Konzept eigentlich.
Ja? Genau, es gab halt noch nichts dahinter, so wie wir immer Dinge machen, ja. Leute probieren Dinge aus und merken dann, das funktioniert, das klappt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es klappt, ich mache das, funktioniert für mich. Und auch hier nochmal ganz wichtig, nicht was für einen funktioniert, funktioniert dann wieder für jeden. Das hatten wir am Anfang schon, wir sind da halt individuell. Aber das kann ich gerade, wenn ich so ein bisschen neuronal mir das angucke und so ein neuronales Profil sozusagen von jemandem ein bisschen auch aufstelle, dann sehe ich halt ganz genau, okay, wo sind die Schwachpunkte, wo sind die Stellschrauben, an denen wir arbeiten dürfen. Und dann sind das auch wirklich sehr, sehr einfache Mittel und einfache Tools. Das ist ja manchmal, da denken wir, okay, sowas Einfaches muss ich jetzt machen und das macht mich besser. Ja, das reicht. Das muss nur an der richtigen Stelle passieren.
Hört sich für mich so an, als wenn sich alle an den Neurotrainer wenden sollten, die sich vielleicht auch in der Sackgasse fühlen?
Definitiv. Ja, also wenn ich jetzt merke, okay, ich komme mit dem nicht weiter, was ich mache, dann, ob ich mich dann Neurotrainer wende oder wohin auch immer. Also grundsätzlich muss ich dann erstmal für mich feststellen, okay, das, was ich bisher mache, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Cool, super. Wenn ich da nicht weiterkomme, gibt es eine relativ einfache Lösung für dieses Problem. Na, ich muss was anderes machen. Weil wenn ich das weitermache, was ich bisher mache, bleibe ich halt da, wo ich bisher bin. Also ich muss irgendwas anderes machen. Und dann kann natürlich das Neurothema ein mögliches Tool sein von verschiedenen Tools, aber ein sehr, sehr sinnvolles Tool, um da wirklich auch weiterzukommen.
Wie kommen die Leute jetzt eigentlich zu dir? Also sind die eher skeptisch? Sind die eher aufgeschlossen?
Also bei mir persönlich ist es ja mittlerweile so, dass die wirklich genau wegen dem, was ich tue, zu mir kommen. Am Anfang war das ein bisschen anders. Am Anfang, klar, als ich damit angefangen habe, jetzt vor über 10 Jahren, da kannte das noch gar keiner. Ja, dann hätte wahrscheinlich, wenn es so einen Podcast gegeben wäre und ich habe gesagt, ich mache Neurotraining, dann habe ich gesagt, was machst du? Ja, keine Ahnung, was willst du hier? Ich kenne das nicht. Ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert, deshalb kommen die Leute jetzt wirklich auch speziell wegen dem Thema zu mir. Das heißt aber natürlich in der breiten Masse, auch in der Therapie, ist es so noch nicht angekommen. Du hast am Anfang gesagt, du siehst es überall auf den Messen. Ja, das wird präsenter, aber wir merken so wirklich, breit angekommen ist das noch nicht. Also es ist immer noch etwas, was viele noch nie gehört haben oder noch nicht kennen. Bei mir ist es halt so, okay, die wissen, was ich tue. Die Leute werden ganz speziell wegen dem Thema kommen. Am Anfang war es natürlich schon viel Skepsis und haben gedacht, okay, warum habe ich jetzt Schulterschmerzen? Und dann wedelt er mit so einem Stift vor meinen Augen rum und ich soll dem dreimal folgen, jetzt übertrieben gesagt, und dann sollen meine Schulterschmerzen besser werden. Das kann ja nicht funktionieren.
Gibt es irgendwas, was du immer als erstes testest, wenn jemand zu dir kommt? Gibt es so einen universellen Einstieg?
Nicht so wirklich direkt, was ich immer wirklich als erstes teste. Also eine der Dinge, die bei mir relativ zeitnah immer ins Spiel kommen, ist zum einen das Gleichgewichtsthema, also unser Vestibularthema, weil doch sehr viele Leute ein Problem in diesem Bereich haben. Dafür müssen die gar keinen Schwindel haben oder sich irgendwie unsicher fühlen im klassischen Sinne, was man jetzt denkt, okay, der hat ein Gleichgewichtsproblem, dann ist es schon völlig extrem, sondern so unterschwellig für viele Leute. Zweiter Punkt, was wir uns immer angucken, ist das Thema Atmung, also vor allem Energieversorgung und da vor allem den Baustein auch Atmung, weil auch da aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt beim Coaching oder auch aus unseren Seminaren, die wir machen, also ich bin bisher noch nie, wirklich noch nie jemandem begegnet, der kein Problem im Bereich der Atmung hat. Und ich habe mit Ultraläufern gearbeitet und mit Triathleten und mit Einsatzkräften und mit Apnoe-Tauchern und weiß ich nicht, wo man sagen würde, die können doch alle atmen, also die haben auch kein Problem damit. Mhm. Aber wenn man genauer reingeht, da ist für viele so eine ganz kritische Baustelle.
Lass uns mal ein bisschen reingucken, wie es abläuft. Ich meine, wo stehen wir denn in Sachen Evidenz?
Ja, das ist die Frage, auf die habe ich gewartet. Ja, die Evidenzfrage, die kommt ja ganz gerne immer beim Neurothema, dass die Leute sagen, ja, Neurothema, das hat ja mit Evidenz nicht so viel zu tun, sondern das ist ja irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, gemacht. Wenn man sich das allerdings genau anguckt, wird man relativ schnell feststellen, das stimmt gar nicht, also so überhaupt gar nicht, sondern all das, was wir machen, da gibt es ganz viel Studienlage zu, da gibt es ganz viel Wissenschaft zu, da gibt es ganz viel alles Mögliche zu. Also ich muss mir nur mal ein neurowissenschaftliches Buch nehmen, ein Anatomiebuch nehmen und das aufschlagen und durchlesen, dann habe ich schon ganz viel von dem, was wir tun, einfach da drin stehen. Dann nehme ich mir noch Studien aus unterschiedlichen Bereichen und dann ist das ebenfalls relativ klar abgedeckt, soweit es im Studientechnischen abgedeckt sein kann. Auch da wissen wir, wenn wir über Evidenz sprechen, ja, was ist denn wirklich Evidenz? Ja, auch da, es gibt zu Dingen zig Studien, die sagen, A ist richtig und dann gibt es zu dem gleichen Thema wieder sagen, nee, A ist aber falsch. Mhm. Also auch da muss man immer so ein bisschen gucken. Es gibt halt keine, und da, ja, gebe ich dir recht, es gibt keine wirkliche Studie, wo drauf steht, ja, Neuroathletik hat das und das erreicht. Weil das kann es auch nicht geben, weil ich vorhin gesagt habe, es ist gar keine neue Methode, sondern es ist eine andere Denkweise. Und das in der Studie festzuhalten, ist auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt Studien dazu, ja, wenn ich mit Vibrationen am Ohr bin oder an der Zunge bin, dann nimmt meine Stabilität um x Prozent zu. Da gibt es, weiß ich nicht, 50 Studien zu, die das belegen. Und das ist das, was wir im Training machen.
Was sagst du denn jemandem, der zu dir kommt und sagt, Andreas, ganz ehrlich, Neurotraining, das ist doch alles Hokuspokus?
Wenn er zu mir sagt, das ist alles Hokuspokus, dann sage ich ihm, ja, probier es schon mal aus. Also die erste Frage wäre, hast du es schon mal ausprobiert? Hast du es selber schon mal probiert? Hast du es selber schon mal getestet? Ja, und wenn er mir dann sagt, nee, habe ich noch nicht ausprobiert, dann sage ich, dann probier es doch vielleicht erstmal aus und dann sprechen wir nochmal. Wenn er mir dann immer noch sagt, ja, kann ich nicht verstehen, glaube ich nicht, dann müssen wir halt ein bisschen tiefer darauf reingehen und sagen, okay, was verstehst du nicht? Wo sind da noch Lücken? Was können wir da angehen? Und ist dein Verständnis von der Neuroanatomie überhaupt so weit, es greifbar zu machen? Also Hokuspokus, ja, ein schwieriges Thema.
Lass uns mal in den Arbeitsalltag des durchschnittlichen Physiotherapeuten reingucken. Du hast ja gesagt, dieses Neurotraining könnte in der Physiotherapie noch viel stärker vertreten sein. Wie stopfe ich das denn in 20- oder 25-minütige Behandlungsslots?
Das ist der wunderbare Vorteil, gerade im Neurotrainingsbereich, dass wir eben sehr schnell arbeiten können. Ich brauche eigentlich viel weniger Zeit als mit den meisten klassischen Therapie- oder Trainingsmethoden. Das ist am Anfang für viele auch bei uns im Seminar nicht so greifbar, weil am Anfang sagen die, ich brauche da viel länger, wenn ich das umsetze und mache. Ja, das ist ganz normal, weil es für dich was Neues ist, weil du erstmal ein bisschen Sicherheit da gewinnen kannst und. Aber ein ganz wichtiges Prinzip ja auch im Neurotraining ist diese Test-Retest-Thematik. Das heißt also, dass wir wirklich direkt alle Interventionen, die wir machen, egal was für eine Intervention das auch sein soll, überprüfen. Das heißt, wir wollen direkt bei dem Klienten, bei dem Kunden sehen, wie reagiert die Person auf das, was wir gerade tun. Und wenn ich das mache, dann kann ich deutlich schneller arbeiten, als ich das bisher mache, weil ich einfach alles eliminieren kann, was nicht funktioniert und das innerhalb von 1-2 Minuten. Okay, damit brauche ich mich nicht aufhalten, ich kann was anderes tun. Und so bin ich am Ende effizienter und schneller unterwegs. Deshalb auch wunderbar geeignet für nur 15 oder 20 Minuten Zeitslots.
Mhm. Du, Andreas, ich habe im Vorfeld mich auch noch klug gemacht über Sportmentaltraining zum Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die scheinen für mich ja ähnlich zu sein oder es gibt große Überschneidungen. Wie hängt das zusammen?
Ja, also Mentaltraining ist natürlich auch wieder eine andere Art und Weise, Einfluss auf unser Nervensystem bzw. auf unser Gehirn zu nehmen. Die Tools sind teilweise ähnlich, teilweise ein bisschen anders, teilweise überschneidet sich das. Wie vorhin gesagt, es ist ja Neurotraining ist ja kein neues Tool, sondern es bedient sich auch Bereiche der Mentalthematik. Ja, und setzt das alles wieder in einen Kontext. Ich würde das vielleicht als gröbsten Unterschied, kann man vielleicht sagen, Mentaltraining ist mehr, ja, ich sag mal, gesprächstherapeutisch,
mehr psychologisch
orientiert. Vielleicht orientiert. Und Neurotraining ist mehr physiologisch orientiert, ja, von der Herangehensweise, also eher der physiologische Weg, Einfluss auf das Gehirn zu nehmen und Mentaltraining vielleicht eher der psychologische Weg, Einfluss auf das Gehirn zu nehmen. Am Ende ergänzt sich das oder erweitert sich der eine Aspekt durch den anderen, überschneidet sich auch an vielen Punkten natürlich, ist nur ein bisschen eine andere Herangehensweise.
Ich würde mal dir eine Aufgabe geben wollen und sagen, entwirf doch mal bitte mit Worten die Therapie der Zukunft. Wie sieht die aus?
Therapie der Zukunft ist auf jeden Fall individuell. Das heißt, ich darf weg von zu viel Standardisierung. Standardisierung kann eine Hilfe sein, darf aber nicht übermäßig sein, weil dann führt es einfach dazu, dass wir alle wieder gleich behandeln und das funktioniert eben in so vielen Punkten nicht. Therapie der Zukunft ist mehr interdisziplinär. Das heißt, mehrere Faktoren dürfen zusammenspielen. Das erlebe ich immer ganz schön, wenn wir Ärzte oder Mediziner auch bei uns in Seminaren haben. Der Neurologe nicht weiß, was der Orthopäde war jetzt und der Chirurge wieder was anderes macht, aber eigentlich reden sie alle nicht miteinander und arbeiten am gleichen Problem und arbeiten alle drumherum von ihrer Seite und müssten einfach mal miteinander reden, dann kommen sie auch schneller zum Schluss. Und genau das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen dürfen, in Zukunft da einfach ein bisschen mehr miteinander zu reden, offener zu sein, nach rechts und links, andere Methoden mit reinnehmen zu können und halt das, die Person so als Individuum zu sehen und ganzheitlich zu betrachten, obwohl ich das Wort nicht so mag.
Ja, ich muss hier noch an meine absolute Gretchenfrage. Wenn ich morgen, sagen wir aus Sicht eines Sportlers, mir die Frage stelle, zu welchem Neuroathletiktrainer würde ich gehen? Woran erkenne ich jemanden, der seinen Job gut kann?
Oh, das ist eine wunderbare Frage. Also ich würde erstmal auf mein eigenes Gefühl so ein bisschen hören. Und hingehen und gucken, also mit der Person sprechen, gucken, okay, wie geht er mit mir um? Passt er zu mir? Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor ganz am Anfang, bevor er, ob er jetzt der Experte bis zum Ende ist oder nicht, er muss zu dir passen, individuell. Das heißt, es muss für dich funktionieren, du musst ein gutes Gefühl haben und dann sollte er natürlich auch ganz klassische, ja, Regeln in der Therapie so ein bisschen einhalten, also eine gute Anamnese machen, wirklich das Testen mit dir durchgehen als ganz wichtiger Punkt. Ganz entscheidend, wenn er nach den ersten 2 Sätzen schon sagt, ich weiß ganz genau, wo dein Problem ist und ich habe genau die Lösung, dann würde ich mich umdrehen und wieder aus der Tür herausgehen, weil dafür sind wir zu komplex, dass einer sofort in 2 Minuten weiß, was die Lösung ist.
Woran würde man denn selbsternannte Pappnasen und sag mal sehr marketingorientierte Leute erkennen?
Genau an dem letzten Punkt, dass sie denken, dass sie schon alles wissen, dass sie die absoluten Experten in der Thematik sind und wenn man 3 Fragen stellt, die meistens keine tiefergehende Antwort mehr kommt auf viele Fragen, denn am Ende des Tages wissen wir, wenn wir neurowissenschaftlich und das angucken, vielleicht so 5-7% davon, wie unser Gehirn funktioniert. Mehr wissen wir noch nicht. Wenn wir das einsetzen, was wir schon wissen, können wir wirklich super arbeiten. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass jemand denkt, ich weiß alles und ich bin der Größte, dann bin ich meistens skeptisch.
Also das heißt, wenn ich mich für Evidenz und neurozentriertes Training interessiere, dann muss ich gar nicht unter neurozentriertem Training suchen, sondern in den verwandten Disziplinen.
Genau, also du wirst unter neurozentriertem Training oder Neuroathletik, also wenn du jetzt studientechnisch dich umschauen wirst, nicht wirklich viel finden. Liegt einfach daran, A, ist das Feld sehr jung, von der Namensgebung her einfach nur. B, Neuroathletik kennt man auch nur im deutschsprachigen Raum unter dem Namen, im amerikanischen Raum und etc. heißt das auch nicht Neuroathletik, da kennt das auch unter dem Begriff keiner, deshalb, wie soll ich dann da eine Studie dazu finden?
Wie heißt das denn im Englischen?
Die haben ganz viele, die nennen das Brain-Based Training, die nennen das neuronales Training, die nennen das unterschiedliche, also es gibt gar nicht so diesen klassischen Wortbegriff dahinter, also ganz viele Namen, die dieses Kind am Ende hat, genauso wie bei uns. Du redest von Neuroathletiktraining, du redest von neurozentriertem Training, es waren schon zwei Begriffe, dann reden wir von Neurotraining, am Ende ist das alles dasselbe. Mhm. Ja, es sind nur andere Wörter für das gleiche Kind. Und das macht natürlich auch dann die Studien oder die Suchbarkeit so ein bisschen schwieriger dahingehend, dass es da einfach nichts zu gibt. Und nochmal, es ist ein Denkthema, ist eine andere Herangehensweise und kein Tool. Deshalb ist das studientechnisch auch schwierig abdeckbar.
Und damit vielen, vielen herzlichen Dank an Andreas Königs. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr das tun, was gute Podcast-Hörer so tun. Sie kommentieren und folgen und liken. Und die Fragen werde ich mit Andreas in Zweifel diskutieren und wir antworten auch angemessen. Ja, und in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Frischluft fürs Physiohirn, der PT-Podcast für Physiotherapeuten, sponsert bei Optadata. Ich sage herzlichen Dank an die Katharina Muth hinter den Reglern, den Julian hinter den Kameras, die vielen fleißigen Helfer aus der PT-Redaktion, die ihre Arbeit ganz fleißig machen, den Florian Beißer vom Media Sales und selbstverständlich meine Frau Agnes, die das mit dem Pflaum Verlag alles möglich macht. Mein Name ist Nils Hai, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.